Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Schön, euch heute Morgen hier sehen zu dürfen und sehen zu können. Ich will noch eine kleine Anmerkung machen, dass die Übertragung heute auch unten stattfindet, falls jemand mit den kleinen Kindern runtergehen will, aber ihr dürft auch sehr gerne hier im Raum bleiben. Ich lade euch alle herzlich ein, mit mir gemeinsam den Philipperbrief aufzuschlagen. Wir wollen heute Morgen weitermachen mit der Predigtreihe durch den Philipperbrief, das vierte Kapitel. Philipper Kapitel 4, wir lesen die Verse 1 bis 3 gemeinsam. Philipper Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Daher, meine Geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn. Geliebte, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. So viel Gottes Wort. Und die Predigt von heute Morgen lautet Standhaftigkeit und Einheit in schwierigen Zeiten. Standhaftigkeit und Einheit in schwierigen Zeiten. Liebe Freunde, den Christen in Europa und ich denke vor allem den Christen hier in Deutschland ging es in der Geschichte selten so gut, wie es uns heute geht. Wir leiden weder unter Armut noch unter Verfolgung. Und ich denke, es ist richtig, wenn ich sage, dass dies in der Regel kein normaler Zustand für Christen oder für die Christenheit ist. Denn wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir seit Beginn der Gemeinde, dass die Christen verfolgt werden, gefoltert werden bis in den Tod. Jesus wurde verfolgt und umgebracht, seine Jünger wurden verfolgt und umgebracht und die ganze Gemeinde. Bis in die Gegenwart, in den östlichen Ländern, wird die Gemeinde Jesu Christi verfolgt und gefoltert bis in den Tod. In vielen Ländern Asiens oder auch Afrikas unterschreiben Menschen ihr Todesurteil, wenn sie sich zu dem Herrn Jesus Christus bekennen. Bei uns im Westen müssen wir weder Verfolgung noch Tod fürchten, wenn wir uns zu Christus bekennen. Meine liebe Gemeinde, wir können beobachten, dass diese christliche Freiheit im Westen, die wir genießen dürfen, leider dazu führt, dass viele Christen gemütlich und träge geworden sind. Der Wohlstand, in dem wir uns befinden und die Glaubensfreiheit, die wir genießen dürfen, führen dazu, dass wir Gott oft vergessen. Und dass wir Christus nicht kompromisslos nachfolgen. Doch ich denke, eine Sache müssen sowohl die Christen, die verfolgt werden, als auch die Christen im Westen, die Freiheit genießen, hören. Eine Sache müssen beide hören, und zwar, dass sie feststehen sollen im Herrn, dass sie eine Einheit bilden sollen im Herrn. Diejenigen, die verfolgt werden, die aufgrund ihres Glaubens gefoltert und getötet werden, müssen immer wieder ermutigt werden, standzuhalten, am Glauben festzuhalten, nicht aufzugeben, auf das Ziel zu sehen. Aber wir Christen im Westen, denen es gut geht, wir müssen genauso immer wieder ermahnt werden, nicht zu vergessen, wofür wir eigentlich leben. Wir müssen genauso ermahnt werden, festzuhalten am Glauben, auszuharren bis zum Schluss. Steht fest im Herrn und seid gleichgesinnt. Und wisst ihr, ich denke, ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass diese friedlichen Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, nicht mehr sehr lange andauern hier im Westen. Wir merken, dass dass die Zeit irgendwie anders wird. Wir merken, dass die Situation immer angespannter wird. Und wir merken auch, dass die Christen hier im Westen, dass wir Christen immer mehr mit Widerstand kämpfen, immer mehr mit Widerstand rechnen müssen. Siehe Olaf Latzel, der aufgrund einer klaren biblischen Stellungnahme vor Gericht gezerrt wird und sein Amt als Pastor verliert. Wir merken, dass die friedlichen Zeiten langsam ein Ende nehmen. Und deswegen, aus diesem Grund, müssen wir immer wieder neu den Ruf Gottes in dieser Zeit hören, festzustehen. Als eine Gemeinde, eine Einheit zu bilden. Denn nur als Einheit können wir gemeinsam feststehen. Und genau diesen Aufruf finden wir in den vorliegenden Versen aus Philipper Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Standhaftigkeit und Einheit in schwierigen Zeiten. In Vers 1 werden die Christen aufgefordert, festzustehen. In Vers 2 werden die Christen aufgefordert, eine Einheit zu bilden, gleichgesinnt zu sein. Und in Vers 3 werden die Christen aufgefordert, einander zu helfen, gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen. Und diese drei Aufforderungen wollen wir jetzt näher betrachten, um zu lernen, wie wir als Christen in schwierigen Zeiten standhalten können und eine Einheit bilden können, aber auch jetzt in der Gegenwart. Lasst uns die erste Aufforderung anschauen. Seid verwurzelt in Christus. Seid verwurzelt in Christus. Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Die Philipper befanden sich in einer sehr, sehr schwierigen und herausfordernden Situation und auch Zeit. Sie haben um des Glaubens willen an Jesus Christus Leid erfahren. Gewisse Einschränkungen, gewisse Verfolgungen trafen sie. Paulus hat darüber in Kapitel 1, Vers 29 geschrieben. Er sagt dort, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Die Christen in Philippi leideten aufgrund ihres Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Aber wir haben auch schon mehrfach gesehen, dass innerhalb der Gemeinde Spannungen aufgetreten sind und diese Spannungen haben nicht sonderlich dazu beigetragen, dass die Situation, in der sie sich befanden, sich gebessert hat. Und aus diesem Grund hat Paulus in den Versen zuvor, in Kapitel 3, Vers 20 und 21, die Christen in Philippi ermutigt und sie darauf ausgerichtet, dass sie hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt haben. Er hat ihnen aufgezeigt, dass sie Bürger des Himmels sind, dass sie zwar in Philippi in einer kleinen Provinz leben, aber ihr eigentliches Bürgerrecht, ihre eigentliche Heimat ist der Himmel. Und er hat ihnen aufgezeigt, dass von diesem Ort wir den Herrn Jesus Christus erwarten und dass, wenn er auf diese Erde kommen wird, unseren mit Sünde befallenen Leib umgestalten wird in den Leib seiner Herrlichkeit. Und dadurch will er sie ermutigen und aufzeigen, die Leiden, die ihr jetzt erlebt, sind nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Und die Sünde, die euch jetzt plagt, die wird von euch weggetan werden an dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und mit diesem hoffnungsvollen Blick fordert Paulus seine Leser jetzt auf, festzustehen. Denn er sagt hier anschließend in Vers 4, daher steht in dieser Weise fest. Mit diesem daher bezieht er sich auf die Verse zuvor. Daher, da ihr Bürger des Himmels seid, da wir Christus erwarten, da wir einen neuen Leib bekommen, daher steht in dieser Weise fest im Herrn. Indem sie auf Christus blicken, indem sie auf die Herrlichkeit blicken, die auf sie wartet, stehen sie fest im Glauben. Nun, bevor Paulus jedoch diese Aufforderung ausspricht, festzustehen im Herrn, drückt er seine Zuneigung und seine Liebe gegenüber den Philippern aus, indem er 5 äußerst herzliche Begriffe verwendet. Ist euch aufgefallen, hier steht, bevor er die Aufforderung ausspricht, meine Geliebten, meine Ersehnten, meine Brüder, meine Freude, meine Krone. Nachdem er gesagt hat, steht fest im Herrn, sagt er erneut, Geliebte. Also diese Begriffe zeigen eine äußerst herzliche Zuneigung zu den Philippern. Hier sehen wir die Beziehung, die Paulus zu den Christen in Philippi hatte. Es war eine äußerst herzliche Zuneigung. Und dieses Wort Geliebte kann auch mit teuer übersetzt werden. Meine teuren Brüder. Wieso sagt Paulus, dass sie teuer sind? Nun, erstens hat Jesus Christus einen teuren Preis bezahlt, um ihre Seelen zu retten. Jesus Christus starb am Kreuz für ihre Seelen. Petrus sagt es so herrlich, dass wir nicht mit Silber oder Gold erkauft worden sind, sondern wir sind mit dem teuren Blut Jesu Christi, eines makellosen Lammes ohne Fehl, erkauft worden. Der Preis, der dich und mich erlöst hat, war der Sohn Gottes selbst. Deswegen waren sie teuer, aber nicht nur deswegen, sondern Paulus selbst hat in der Gefahr seines Lebens den Philippern das Evangelium gepredigt. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, dass er danach ins Gefängnis geworfen wurde. Er hat auch einen teuren Preis bezahlt, um ihnen die frohe Botschaft zu predigen, damit sie gerettet werden. Und deswegen sagt ihr, ihr seid meine Geliebten, ihr seid meine teuren Brüder. Sie waren aber auch seine ersehnten Brüder, sagt Paulus. Und dieses Wort drückt ein äußerst starkes Verlangen nach einem Menschen aus. Und hier schwingt der Gedanke mit, den Paulus bereits in Kapitel 1, Vers 8 geäußert hat. Dort hat er auch nach einem sehnlichen Verlangen geschrieben, den er zu den Philippern hatte, dort steht, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Und dieses Wort mit dem Herzen Christi Jesu beschreibt eines der stärksten Gefühle, dieses griechische Wort beschreibt eines der stärksten Gefühle, die ein Mensch haben kann. Er hat wirklich ein aufrichtiges, ein verzehrendes Verlangen gehabt, seine Brüder in Philippi wieder zu sehen. Und Paulus nennt sie hier auch noch, dass sie seine Freude und seine Krone sind. Und dieses Wort Krone bedeutet Siegeskranz. Und in der Antike wurde dieser Siegeskranz bei Wettkämpfen verteilt, wenn jemand einen Wettkampf gewonnen hat, oder auch bei bürgerlichen Ehrungen, wenn jemand geehrt wurde, oder auch bei militärischen Erfolgen. Es war ein Siegeskranz, den man einfach als Würdenträger bekommen hat. Und ohne Zweifel bezieht sich Paulus mit diesem Wort auf den Lohn, den er bekommen wird, wenn er vor Jesus Christus stehen wird. Es ist ein eschatologischer Begriff. Er schaut in die Zukunft. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, sagt er, seid ihr dieser Siegeskranz, ihr seid mein Ruhm, ihr seid meine Freude an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Denn dieselben Begriffe verwendet Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher. In 1. Thessalonicher 2, Vers 19 schreibt er an die Christen dort, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Das ist derselbe Begriff, Siegeskranz, Krone des Ruhmes. Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft. Wenn Jesus Christus kommt, dann seid ihr, die ihr durch die Verkündigung meines Evangeliums zum Glauben geführt wurdet, mein Ruhm, meine Freude, meine Krone. Wir sehen, diese Aufforderung, festzustehen im Herrn, ist in diesen wunderbaren, herzlichen Begriffen eingebettet. Ihr seid teuer. Oh, ich verlange so sehr nach euch und ihr seid der Ruhm am Tag Jesu Christi. Steht fest im Herrn. Steht fest im Herrn. In Kapitel 2, Vers 16 spricht Paulus dieselbe Aufforderung auf. Schaut mal, dort steht, dass die Philipper darstellen, das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wir sehen hier, Paulus ringt um die Philipper. Sie straucheln, sie stehen in der Gefahr zu fallen und er zeigt ihnen hier auf, schaut mal, ihr seid teuer erkauft worden. Ihr seid am Tag Jesu Christi mein Ruhm. Schaut, dass ich nicht vergeblich gepredigt habe. Schaut, dass ich nicht vergeblich gearbeitet habe. Ihr seid mein Ruhm am Tag Jesu Christi. Steht in dieser Weise fest. Das ist die Aufforderung, die Paulus ausspricht. Festzustehen bedeutet, einen sicheren Stand zu haben. Festzustehen bedeutet, auf sicherem Boden zu stehen. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du auf einem morschen Ast stehst, auf einem Baum oder auf einem festen Felsen. Auf einem morschen Ast hast du keinen sicheren Boden, aber auf einem Felsen stehst du sicher. Aber Paulus sagt ihnen hier auch, auf was sie stehen sollen, was der Grund ist, auf dem sie stehen sollen, welcher Felsen, auf dem sie stehen sollen. Er sagt, hier steht fest im Herrn. Steht fest im Herrn. Und liebe Gemeinde, diese zwei Wörter, im Herrn, sind eines der aussagekräftigsten und bedeutendsten Wörter in der gesamten Bibel. Denn diese zwei Wörter beschreiben den geistlichen Zustand eines Menschen. Im Herrn zu sein bedeutet, erlöst zu sein, es bedeutet, gerettet zu sein, es bedeutet, Vergebung der Sünden zu haben, gerecht gesprochen zu sein, durch Gnade allein und Glaube allein an Jesus Christus alleine gerecht gesprochen zu sein. Das bedeutet es, im Herrn zu sein. Denn Jesus Christus kam auf diese Erde wegen deiner und meiner Sünde und weil wir aufgrund unserer Rebellion gegen Gott in einen verdammten Zustand geraten sind, aufgrund deiner und meiner Sünde, wir den Zorn Gottes auf uns ziehen und gezogen haben, kam Jesus Christus, um ein perfektes, heiliges und sündloses Leben zu leben. Bis zum Tod am Kreuz hatte er keine einzige Sünde begangen. Und er nahm den Zorn Gottes auf sich, der auf dir lag und der dich treffen sollte. Und er starb am Kreuz, um dich mit Gott zu versöhnen. Und indem wir an dieses Werk und Opfer Jesu Christi glauben, wird seine Gerechtigkeit uns übertragen und wir werden eins mit ihm. Wir werden in ihm praktisch befunden vor Gott. Gott sieht nicht mehr uns und unseren sündigen Zustand, sondern er sieht seinen geliebten Sohn. Das bedeutet es, im Herrn zu sein. Paulus spricht hier also kurz gesagt an gläubige Christen. Denn wir können nur feststehen im Herrn, wenn wir auch im Herrn sind. Wenn du nicht im Herrn bist, kannst du nicht im Herrn feststehen. Dann musst du erst Buße tun, umkehren und glauben. Und wenn du glaubst und im Herrn bist, kannst du feststehen im Herrn. Das heißt, diese Aufforderung richtet sich an jeden, der sein Vertrauen auf Jesus Christus gelegt hat, festzustehen im Herrn. Im Herrn festzustehen bedeutet also weiterhin festzuhalten, auszuharren, am Glauben festzuhalten. Gott ruft uns durch den Propheten Jesaja in Jesaja 26, Vers 4 zu: Vertraut ewig auf den Herrn, denn Jah, dem Herrn, denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Hier wird ein Aufruf getätigt, ewig auf Gott zu vertrauen, ewig auf Christus zu vertrauen. Wieso? Weil er der ewige Fels ist. Weil er seit Ewigkeiten existiert, weil er keinen Anfang und auch kein Ende hat. Und weil er uns erlöst hat. Und wenn er uns Christus gegeben hat, wie wird uns nicht auch alles andere geben? In ihm haben wir einen sicheren Felsen. In ihm haben wir einen sicheren Grund, auf dem wir stehen können. Er verlässt uns nicht und er wird uns auch niemals enttäuschen. Jesus Christus ist der Fels, auf dem wir stehen. So singen wir in diesem bekannten und wunderbaren Lied: Christus, der Fels, allein hält Stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Jeder andere Grund, auf dem du baust, außerhalb von Jesus Christus, ist kein sicherer Grund. Denken wir hier an die Geschichte von David und Goliath. Auf wen hat Goliath vertraut? Auf sich selbst, auf seine Stärke, auf seine Lanze, auf sein Schwert, auf sein Schild, auf seine Größe. Er vertraute auf sich und er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt und gelästert. Und dann kommt dieser kleine Mann David, dieser kleine Jüngling, diesem Riesen entgegen. Mit was kommt er ihm entgegen? Nicht in erster Linie mit einer Steinschleuder, liebe Geschwister, sondern mit Gott auf seiner Seite. Und er vertraut auf Gott, dass Gott Goliath besiegen wird, weil er ihn verschmäht hat. Und was lesen wir dann? In 1. Samuel 17, Vers 26, als David zu dem Philister kommt, dort heißt es: David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David vertraut auf Gott. Er vertraut auch nicht in erster Linie auf seine Steinschleuder, sondern er vertraut auf Gott, dass Gott hier handeln wird. Vertraust du auf dich selbst, auf deine Arbeitsstelle? Vertraust du auf deine Gesundheit, auf dein Vermögen, auf deinen Besitz? All diese Dinge sind Sand, kein sicherer Grund, auf dem du stehst. All diese Dinge verhöhnen in gewisser Weise auch Gott, wenn du dein Vertrauen auf diese Dinge wirfst und nicht auf Gott. Früher oder später wird die Wirtschaft zusammenbrechen, du wirst deine Arbeitsstelle verlieren und deine Gesundheit bleibt auch nicht ewig so, wie sie jetzt ist. All diese Dinge geben uns keinen Halt. Das Einzige, was dir und mir Halt gibt im Leben, ist Jesus Christus. Er alleine gibt uns Zuversicht im Leben und im Sterben. Er alleine gibt uns hier auf dieser Erde Sicherheit und in Ewigkeit ewiges Leben. Oder denken wir an Petrus, als er auf dem See Jesus entgegenging, auf dem Wasser. Solange Petrus seinen Blick auf Jesus gerichtet hatte, konnte er auf dem Wasser gehen, nicht wahr? Aber sobald er seinen Blick auf die Wellen und auf die Probleme seines Lebens geworfen hat, fing er an zu sinken. Und das ist genau der Punkt, liebe Geschwister. Solange wir, die Probleme um uns hören nicht auf, die Wellen um uns toben, aber solange wir unseren Blick auf Jesus Christus gerichtet haben, sind wir sicher. Sind wir sicher. Wisst ihr, die Probleme in unserem Leben sind wie Treibsand. Je mehr wir uns mit den Problemen unseres Lebens herumschlagen und versuchen, diese Dinge zu lösen und uns darüber Gedanken zu machen, umso mehr sinken wir ein, bis wir ersticken. Alleine der Blick auf Christus vermag uns zu retten. Alleine der Blick auf seine Allmacht, zu wissen, er hat alles unter Kontrolle, auf seine Allwissenheit, zu wissen, er weiß alles, zu wissen, er hat jeden Tag meines Lebens geplant, bevor eins von diesen Tagen war, das gibt uns Sicherheit und das hält uns am Leben. Das gibt uns einen sicheren Stand, auch in schwierigen Zeiten, liebe Geschwister. Und deswegen ist die Aufforderung heute an dich und an mich: Steh fest im Herrn. Halte fest an Christus, an deinem Erlöser, an deinem Erretter. Paulus sagt, daher steht in dieser Weise fest, indem wir unseren Blick auf ihn gerichtet haben, auf die zukünftige Herrlichkeit, auf seine Wiederkunft. In dieser Weise können wir sicher stehen und feststehen im Herrn. Nun, nachdem Paulus aufgezeigt hat, wie wir feststehen und wieso es so wichtig ist, festzustehen im Herrn, ermahnt er seine Leser als nächstes, eine Einheit zu bilden, gleichgesinnt zu sein. Und das ist die zweite Aufforderung, durch welche wir lernen wollen, standhaft und einmütig zu sein in schwierigen Zeiten. Seid vereinigt in Christus. Seid vereinigt in Christus, Vers 2. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn, sagt Paulus. Paulus ermahnt hier zwei Schwestern, zwei Geschwister in der Gemeinde in Philippi, gleichgesinnt zu sein. Wer waren Evodia? Wer war Syntyche in der Gemeinde zu Philippi? Wir können stark davon ausgehen, dass diese beiden Frauen dabei waren, als Paulus nach Philippi kam, um dort das Evangelium zu predigen. Als Paulus dort an diese Stelle kam, wo die Frauen sich zum Gebet trafen, können wir stark davon ausgehen, dass diese beiden Frauen dabei waren. In Apostelgeschichte 16, wo uns der Bericht geschildert wird, wie Paulus nach Philippi kommt, wird beschrieben in Vers 13, dort heißt es, und am Tag des Sabbats gingen wir, Lukas schreibt diese Worte, also er und Paulus, gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Das heißt, dort waren viele Frauen zum Gebet. Und wir können davon ausgehen, dass Evodia und Syntyche seit der Gründung der Gemeinde dabei waren. Seitdem sie das erste Mal das Evangelium von Paulus gehört haben. Denn in Vers 3 wird beschrieben, dass diese beiden Frauen mit Paulus gemeinsam am Evangelium gekämpft haben. Dass sie gemeinsam mit ihm gedient haben, dass sie gemeinsam mit ihm gewirkt haben. Paulus war nur eine kurze Zeit in Philippi. Und offensichtlich haben diese beiden Frauen gemeinsam mit ihm dort gewirkt, am Evangelium gearbeitet. Und diese beiden Frauen hatten Meinungsverschiedenheiten. Diese beiden Frauen hatten Streit untereinander und diese Situation war so ernst und so angespannt, dass Paulus hier in einem öffentlichen Brief beide Frauen namentlich ermahnen muss. Er sagt hier, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, beide. Er sagt nicht hier, Evodia und Syntyche ermahne ich, sondern Evodia, ich ermahne dich, Syntyche, dich ermahne ich auch. Es ist eine ernste Angelegenheit, aber hier ist es kurz wichtig, darauf zu schauen, was bedeutet dieses Wort ermahnen. Ermahnen bedeutet im engeren Sinne, eine Person auf die Seite zu sich zu holen, um diese Person zu ermutigen, zu trösten, wenn es auch sein muss, zu ermahnen, zu tadeln. Das ist also nicht in erster Linie ein negativer Begriff. Aber offensichtlich in unserem Text muss Paulus diese beiden Frauen tadeln. Er muss sie ermahnen, er muss sie korrigieren. Dennoch ist es bemerkenswert, in welcher Liebe und Sanftmut Paulus diese beiden Frauen ermahnt. Er will sie hier nicht öffentlich bloßstellen. Er spricht auch nicht das Problem an, um die Situation noch schlimmer zu machen. Nein, nein, nein. Paulus spricht hier in vollkommener Liebe diese beiden Frauen an. Wir haben zuerst gesehen in Vers 1, dass er über die Gemeinde spricht. Ihr seid meine teuren Geschwister. Ihr seid geliebte Geschwister. Ihr seid mein Ruhm. Ihr seid meine Krone am Tag Jesu Christi. Und jetzt, sagt er, steht fest. Das heißt, es ist kein Fingerzeig, sondern es ist eine liebevolle Aufforderung, festzustehen im Herrn. Ein Gleichgesinnt zu sein im Herrn. Nun, gleichgesinnt zu sein bedeutet nicht nur, dasselbe zu denken, dieselben Gedanken zu haben, sondern im engeren Sinne bedeutet gleichgesinnt zu sein, dieselbe Einstellung zu haben, dieselbe Ausrichtung zu haben. Dasselbe Ziel und dasselbe Verlangen zu haben. Das meint Paulus hier, wenn er sagt, dass die beiden Frauen gleichgesinnt sein sollen. Und diese beiden Frauen kämpften nicht gemeinsam. Sie hatten nicht dasselbe Ziel. Sie kämpften nicht gemeinsam für das Evangelium. Sie kämpften für ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Wünsche. Nun, wie kann man zwei Menschen, die in einem offenen Streit miteinander leben, helfen, sich zu versöhnen? Wie würden wir vorgehen, wenn so eine Situation bei uns in der Gemeinde vorkommen würde? Nun, Paulus tut es, indem er sie auf das Evangelium ausrichtet, indem er ihnen aufzeigt, dass sie beide denselben Herrn haben. Schaut mal, er sagt hier, seid gleichgesinnt im Herrn. Schaut mal, würde er nur sagen, hört auf zu streiten und versöhnt euch. Das wäre eine moralisch gute Aufforderung. Nichts Schlechtes daran. Aber bei uns Christen geht es nicht nur um Moral und um ein gutes Verhalten. Bei uns Christen geht es um das Evangelium. Wir haben denselben Herrn. Paulus richtet die beiden hier auf ihren Herrn Jesus Christus auf. Wir könnten auch übersetzen, seid gleichgesinnt aufgrund eures gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus. Ihr habt denselben Herrn, ihr glaubt an Jesus Christus. Ihr habt denselben Geist bekommen. Ihr habt denselben Vater, den ihr als Gott anruft. Ihr habt doch dasselbe Fundament. Ihr seid doch Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Seid gleichgesinnt. Richtet euch auf dasselbe Ziel aus. Auf welches Ziel? Nun, auf das Ziel, das unser Herr hat. Und Paulus hat in Kapitel 2 der Gemeinde ein Beispiel von Jesus Christus selbst gegeben, was es bedeutet, gleichgesinnt zu sein. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 6, in 2, Vers 5. Dort sehen wir eine Definition, was es heißt, gleichgesinnt zu sein. Denn diese Gesinnung sei in euch, also dieses Denken, diese Ausrichtung, dieses Ziel sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also das, was Jesus Christus angetrieben hat, das, was, das Ziel, das er hatte, die Gedanken, die Einstellungen, diese Dinge sollen auch bei euch vorhanden sein. Und dann erklärt er, welche Gesinnung Jesus Christus hatte, ab Vers 6. Der, da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wie können wir gleichgesinnt sein? Indem wir auf Jesus Christus blicken. Indem wir nicht auf unser Recht beharren. Jesus Christus hätte das Recht, im Himmel zu bleiben, in seiner Herrlichkeit. Er ist gekommen, aus lauter Liebe und Gnade, um dich zu erlösen. Beharre nicht auf dein Recht. Denk nicht, dass dein Recht das Wichtigste ist, was es gibt. Demütige dich vor deinem Nächsten. Jesus Christus hat sich gedemütigt. Er erniedrigte sich selbst. Von der Stellung des Schöpfergottes kam er als Geschöpf auf diese Erde, als Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Demütige dich vor deinen Geschwistern. Und nimm auch manchmal an, was sie sagen, auch wenn du nicht derselben Meinung bist. Diene deinem Nächsten. Jesus Christus kam als Knecht, das bedeutet als Diener auf diese Erde. Er diente den Menschen. Wenn wir eine dienende Haltung einnehmen, dann gibt es keinen Grund zu streiten. Und seid Gott in allem gehorsam. Jesus Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Indem wir Gott gehorsam sind, indem wir ihn nach seinem Willen fragen. Wenn wir diese Dinge beachten, dann werden wir gleichgesinnt, dann bekommen wir alle dieselbe Gesinnung, nämlich die, die Jesus Christus auch hatte. Nun, wieso ist es so wichtig, liebe Geschwister, dass wir als Gemeinde eine Einheit bilden, dass wir als Gemeinde dieselbe Gesinnung haben? Schaut mal, Jesus Christus hat sein Blut vergossen und sein Leben hingegeben, um die Gemeinde zu erkaufen. Durch das Blut Jesu Christi wurden wir erkauft. Und Jesus Christus hat sein Leben nicht hingegeben, um viele Völker zu erkaufen, sondern um sich ein Volk zu erkaufen. Und Christus hat dieses Volk auch nicht erkauft, damit dieses Volk dann in Streit miteinander lebt, sondern dass dieses Volk in Frieden miteinander lebt und dass wir als Gemeinde die Herrlichkeit Jesu Christi widerspiegeln, indem wir in Frieden miteinander leben. Wenn wir in Streit miteinander leben, dann sind wir nicht anders als die Welt um uns herum. Aber Christus kam und er vergoss sein Blut, damit wir in Frieden leben können. Wir können es, weil wir wiedergeboren wurden, weil wir eine neue Schöpfung sind. Wir sind nun in der Lage, durch die Kraft Gottes einander anzunehmen, zu respektieren, uns gegenseitig zu demütigen voreinander und den anderen höher achten als uns selbst. Wir sind in der Lage dazu. Wie viel Schaden wurde dem Evangelium schon zugefügt, weil Christen untereinander in Streit lebten? Wie viel Unehre wurde dem Namen Jesu Christi schon entgegengebracht, weil Christen untereinander in Zweit waren? Leider zu viel. Und liebe Geschwister, im Anbetracht dieser Tatsachen, dieses Opfers, was uns zur Einheit geführt hat, ist es dann wirklich wert, über den Umbau zu diskutieren und zu streiten, der in den letzten Wochen hier stattgefunden hat? Ist es wirklich wert zu streiten, welche Farbe verwendet wird und welche nicht? Ist es wirklich wert, zu diskutieren und zu streiten, ob die Kanzel hier passt oder nicht und ob das Kreuz gut aussieht oder nicht? Ist der Preis, den Jesus Christus bezahlt hat, nicht viel zu hoch, als über solche banalen Dinge zu diskutieren und zu streiten, liebe Geschwister? Wir müssen diese Dinge hören. Wir müssen diese Dinge hören. Du musst diese Dinge hören. Weil der Sohn Gottes sein Blut vergossen hat für diese Sachen. Lass uns diese banalen Streitigkeiten beiseite legen und versöhn dich. Tu Buße vor Gott und vor deinem Bruder, wenn du dich in diesen Bereichen versündigt hast. Jesus ist da und er ist reich an Barmherzigkeit und er vergibt gerne unsere Sünden. Nur wenn wir als Gemeinde ein Leib und eine Seele sind, nur wenn wir in Frieden miteinander leben, dann können wir auch gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Dann können wir gemeinsam leuchten und das Evangelium hinaustragen. Jesus sagte in Matthäus 5, dass wir das Licht der Welt sind. Als Kinder Gottes leuchten wir das Licht Gottes, das Evangelium Gottes in die Welt hinaus. In Matthäus 5, Vers 16 heißt es dann, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Menschen, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist unser Auftrag, unser Licht leuchten zu lassen, Frieden untereinander zu haben und hinauszugehen, die gute Botschaft zu verkünden. Und je mehr Streit in der Gemeinde ist, umso kleiner ist das Licht. Und je mehr Frieden in der Gemeinde herrscht, umso größer leuchtet unser Licht. Ähnliche Worte betet Jesus in Johannes 17, Vers 21. Dort heißt es, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir untereinander eins sind, so wie Christus und der Vater eins sind, dann bezeugen wir der Welt, dass Jesus Christus lebt und dass er der Retter der Welt ist. Sehen wir, wie viel dahinter steckt, wieso Paulus diese beiden Frauen hier öffentlich ermahnen muss, weil das Evangelium auf dem Spiel steht, weil die Ehre Gottes auf dem Spiel steht, weil das Licht, das wir hinausbringen wollen, in dem Maße leuchtet, in dem Maße auch Frieden in der Gemeinde herrscht. Und nachdem Paulus eindrücklich aufgezeigt hat, dass wir feststehen sollen in schwierigen Zeiten, und dass wir eine Einheit bilden sollen als Gemeinde, zeigt er abschließend auf, dass wir uns gegenseitig dabei helfen sollen, diese Einheit zu bewahren oder auch zu schaffen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, gemeinsam diesen Frieden in der Gemeinde herzustellen. Das ist der dritte und letzte Punkt. Arbeitet gemeinsam für Christus. Dort schreibt er weiter: Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Hier ist die letzte Aufforderung an seinen treuen Mitknecht, dass er den beiden Frauen helfen soll, diese Einheit zu erschaffen, dass er diesen beiden Frauen helfen soll, sich einander zu versöhnen. Aus diesem Text wird leider nicht ersichtlich, wer mit diesem treuen Mitknecht gemeint ist. Am naheliegendsten ist, dass Paulus hier Epaphroditus meint. Wir haben in Kapitel 2 schon gesehen, dass Epaphroditus ein Abgesandter der Philipper war. Er kam zu Paulus, um Paulus eine Gabe zu überreichen, höchstwahrscheinlich Geld. Und Paulus schrieb diesen Brief und überreichte ihn Epaphroditus, dass er diesen Brief wieder zurück an die Gemeinde in Philippi brachte. Und wie gesagt, es ist nicht sehr sichtlich, aber wir können stark davon ausgehen, dass ich hier an diesen Epaphroditus schreibe, mein treuer Mitknecht, helft diesen beiden Frauen, sich zu versöhnen. Eine weitere unbekannte Person in diesem Vers ist Clemens, den Paulus hier anspricht. Und auch hier wird nicht ersichtlich, wer diese Person war. Einige spekulieren, dass hier von Clemens von Rom die Rede ist. Er war einer der frühen Kirchenväter, der sogar zu den Zeiten der Apostel lebte. Anscheinend kannte er Paulus und Petrus auch persönlich. Und manche Leute spekulieren, dass Paulus hier zu diesem Clemens von Rom redet. Aber auch hier, wir haben keine eindeutigen Beweise. Es spielt doch keine große Rolle, wer hier angesprochen wird. Was in diesem Vers hervorstechen soll, sind nicht in erster Linie die Personen, die Paulus anspricht, sondern ihre Treue und ihre Mitarbeit am Evangelium, das, was sie getan haben für Christus, das will Paulus ins Zentrum rücken. Denn zu seinem treuen Mitknecht schreibt er, dass er ihnen helfen soll, Frieden zu wahren. Über Evodia und Syntyche, über diese beiden Frauen, auch über Clemens und seine übrigen Mitarbeiter schreibt er, dass sie in der Vergangenheit mit mir gemeinsam am Evangelium gekämpft haben. Er zeigt hier also das auf, was sie getan haben oder was sie tun sollen. Paulus spricht nicht das Negative an, das durch den Streit in der Gemeinde entstanden ist, sondern Paulus spricht hier das Positive an, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und mit dieser Aussage, dass ihre Namen im Buch des Lebens stehen, will Paulus aufzeigen, dass sie echte Geschwister im Herrn sind. Dass sie echte Geschwister im Herrn sind. Im Buch des Lebens zu stehen bedeutet, gläubig zu sein, bedeutet, in Christus zu sein. Wir werden gleich näher darauf eingehen. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte aus den Evangelien, wo Jesus seine 70 Jünger aussendet, damit diese das Evangelium predigen, damit sie Wunder tun. Und im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, dass diese Jünger zurück zu Jesus kommen, voller Begeisterung und ihm mitteilen, dass selbst die Dämonen auf sie hören, dass sie selbst die Dämonen austreiben können. Und darauf erwidert Jesus in Lukas 10, Vers 20, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind. Und das, was Jesus hier sagen will, das, was Paulus in Philipper sagen will, ist, deine Werke sind bei weitem nicht so wichtig und relevant. Viel wichtiger ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Deine Werke vor Gott sind nicht so wichtig wie dein Stand vor Gott. Es ist nicht wichtig, was du tust. Es ist wichtig, ob du gerettet bist oder nicht. Ich meine, es ist schon eine Leistung, oder? Wenn du merkst, dass du einen Dämon austreibst und er ist dir wirklich gehorsam. Und Jesus zieht dir die Luft wieder raus und sagt, liebe Freunde, so schön es auch ist, aber eure Werke definieren euch nicht, sondern euer Stand vor Gott. Ob ihr errettet seid oder nicht, ob ihr erlöst seid oder nicht. Im Buch des Lebens zu stehen bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, erlöst zu sein, Vergebung der Sünden zu haben. Lass uns gemeinsam den Hebräerbrief aufschlagen. Dort wird uns diese Wahrheit sehr gut erklärt. Hebräer Kapitel 12. In den Versen 18 bis 21 wird beschrieben, dass das Volk Israel, als sie in der Wüste wanderten, zu einem Berg kamen und dass sie auch in die heilige Stadt gekommen sind. Aber dort wird beschrieben, dass es einfach nur ein Berg auf dieser Erde war und dass es eine irdische Stadt war. Und ab Vers 22 spricht Paulus dann zu der Gemeinde, zu dir und mir heute. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller. Wir sind gekommen zu der himmlischen Stadt. Wir sind gekommen zu dem Berg Zion, wir sind zu Jesus Christus gekommen. Er hat uns erlöst und wir wurden hinzugefügt zur Gemeinde Jesu Christi. Wir wurden in den Himmeln angeschrieben. Nicht so wie die Israeliten damals. Durch den Glauben an Jesus Christus werden unsere Namen in den Himmel hineingeschrieben, in das Buch des Lebens. Und ich denke, in der Offenbarung wird uns das eindrücklichste Bild geschildert, was es heißt, im Buch des Lebens zu stehen oder nicht. Denn in Offenbarung Kapitel 20 wird uns beschrieben, dass Johannes einen weißen Thron sieht und dass er Gott auf diesem weißen Thron sieht. Und dann sieht er, dass viele Bücher aufgetan werden. Und in diesen Büchern stehen alle Taten von allen Menschen, die jemals begangen wurden. Und dann werden diese Menschen gerichtet anhand der Taten, die in diesen Büchern stehen. Und in Offenbarung 20, Vers 15 heißt es dann, und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn jemand nicht errettet ist, wenn jemand nicht an Jesus Christus glaubt, der steht unter dem Zorn Gottes und der wird am Tag des Gerichts in den Feuersee geworfen. Aber wenn wir durch Gnade allein und Glaube allein an Jesus Christus alleine gerettet sind, dann werden wir im Buch des Lebens, dann stehen wir im Buch des Lebens. Und der Zorn Gottes steht nicht mehr auf uns, sondern wir wurden erlöst. Wir haben Frieden mit Gott. im Buch des Lebens zu stehen, bedeutet kurz gesagt, in Jesus Christus zu sein. Okay, und Paulus sagt hier in gewisser Weise, dass Evodia und Syntyche und die übrigen Mitarbeiter im Buch des Lebens stehen. Sie sind erlöst, sie sind gerettet, sie sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Und was wir hier sehen ist, dass Paulus sagt, egal wie viel Schaden sie anrichten, auch wenn sie gerade im Streit miteinander leben, auch wenn das gerade kein guter Zustand ist, in dem sie sich befinden, sie sind immer noch unsere Geschwister. Sie sind immer noch Brüder und Schwestern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und Paulus sagt hier zu diesem Mitknecht, steh ihnen bei, helf ihnen. Jemandem beizustehen, dieses griechische Wort bedeutet, jemanden zu ergreifen, jemanden zu erfassen oder zu jemanden an die Seite stellen, um ihm zu helfen. Und offensichtlich befanden sich diese beiden Frauen in so einem schwierigen Zustand, in so einem hilflosen Zustand, dass sie Hilfe von außen brauchten. Offensichtlich war die Situation so schwierig, dass jemand sie auffangen musste, dass jemand ihnen helfen musste. Diese beiden Frauen waren also Christen. Sie standen im Buch des Lebens, aber sie lebten im Streit und brauchten Hilfe von außen. Nun, liebe Geschwister, nur weil du und ich durch den Glauben an Jesus Christus im Buch des Lebens stehen, bedeutet das nicht gleich, dass wir perfekt und sündlos sind. Es bedeutet nicht gleich, dass wir jeden Tag unseres Lebens perfekt leben, dass wir niemals falsche Entscheidungen treffen. Es bedeutet nicht, dass wir nie wieder gegeneinander sündigen. Nur weil wir im Buch des Lebens stehen, bedeutet es nicht gleich, dass es auch Spannungen und Streit in der Gemeinde geben kann. Wir sind noch in diesem gefallenen Körper und solche Dinge können passieren. Und deswegen brauchen wir Hilfe voneinander. Wir sind angewiesen aufeinander. Gott hat die Gemeinde nicht einfach so ins Leben gerufen. Erstens, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, aber weil auch wir einander brauchen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Es gibt Tage, wo du schwach bist und dann brauchst du jemanden, der stärker ist. Und es gibt Tage, wo ich schwach bin und dann brauche ich jemanden, der stärker ist als ich. Und manchmal gibt es Zeiten, wo ich sündige und ich meine Sünde nicht mal sehe und dann brauche ich jemanden von außen, der mir hilft. Denken wir an David, als er gegen Bathsheba gesündigt hat. In erster Linie gegen Gott. Nathan musste kommen von außen, um ihm seine Sünde aufzuzeigen. Oder denken wir an Petrus, als er seinen Herrn Jesus Christus dreimal verleugnet hat. Erst als der Hahn krähte, erkannte er, was er falsch gemacht hat. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig anzuspornen, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns gegenseitig zu ermahnen und auszurichten, wieder dem Evangelium gemäß zu leben. Deswegen fordert Paulus seinen treuen Mitknecht hier dazu auf, diese Situation zu bereinigen, zu helfen, dass die beiden Schwestern sich versöhnen. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, die wir hier von dem Herrn Jesus bekommen haben, gemeinsam den Weg zu gehen, gemeinsam zu reifen, gemeinsam in der Heiligung zu wachsen und als Leib, als Gemeinde Jesu Christi eine Einheit zu bilden, um gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen. Und ich denke, wir haben heute anhand von Gottes Wort deutlich gesehen, welche Wege wir einschlagen müssen, um in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, aber auch wenn schwierige Zeiten in unserem Leben zu uns kommen, wie wir standhaft sein können und eine Einheit bilden können, indem Jesus Christus unser Fundament ist, indem wir auf ihm stehen, indem wir daran denken, dass wir in ihm Geschwister sind und unsere Streitigkeiten beiseite legen und indem wir einander gegenseitig uns unterstützen und helfen. Und ich will dich heute Morgen auffordern, dich zu prüfen, wo stehst du? Wo stehst du? Ist Jesus Christus der Fels, auf dem du stehst? Ist er deine Hoffnung? Ist er deine Zuversicht? Ist er die Person, auf den du sehnsuchtsvoll wartest? Oder sind es andere Dinge auf dieser Erde, die vergänglich sind? Bist du um den Frieden und um die Einheit in der Gemeinde besorgt? Oder ist eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufgestiegen, gegen Geschwister oder gegen andere Dinge in dieser Gemeinde? Dann tu Buße. Komm zu Christus und bereinige diese Sache. Sei um Einheit besorgt und denk daran, dass Christus sein Leben gelassen hat, dass du mit deinen Geschwistern in Frieden miteinander leben kannst. Und wohl eine der wichtigsten Fragen, die heute Abend ausgesprochen wird, ist: Steht dein Name im Buch des Lebens? Steht dein Name im Buch des Lebens? Und wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nicht weißt, ob dein Name im Buch des Lebens steht, dann ist jetzt und heute die Möglichkeit, zu Christus zu kommen und ihn anzurufen, umzukehren und Buße zu tun. Heute, solange ihr seine Stimme hört, tut Buße und glaubt an das Evangelium von Jesus Christus und richte dein Leben nach Gott aus, nach seinem Willen, nach seinem Wort. Und dann wirst du Frieden mit Gott haben. Dann werden dir deine Sünden vergeben werden und dann wird dein Name im Buch des Lebens stehen und der Zorn Gottes steht nicht mehr auf dir. Möge Gott uns gnädig sein und sein Heiliger Geist diese Worte in unseren Herzen aufgehen lassen. Amen. Lass uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen.